Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
It's Rick, baby.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z, die vorletzte des Jahres und wie angekündigt mit André Greipel. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Rick und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja.
Ihr hört da meiner Stimme. Ich werde heute einfach ein bisschen fragen und du musst viel reden, dass ich nicht so viel reden muss. Falls ihr euch fragt, warum ich so eine Stimme habe. Jan Ulrich hat ja mal 999 Zigaretten in einer Stunde geraucht und war damit Weltmeister, den Weltrekord aufgestellt. Ich habe 1000 gestern geraucht. Ich habe jetzt den neuen Weltrekord. Deswegen, aber da ist meine Stimme noch ein bisschen angeschlagen von den 1000 Zigaretten. Dementsprechend, ja, André, wie geht's dir?
Ich muss nochmal hinzufügen, in unserer Trainingsgruppe wird das als klassischer Motorplatzer bezeichnet, was du hast. Das ist einfach die Selektion, die natürliche Selektion, die dort auf Mallorca mit dir passiert ist. Und jetzt bist du hier zu Hause und kannst Weihnachten um die Wette husten mit deiner Frau.
Ach Quatsch. Ich bin fit. Es ist immer nur morgens und abends. Das ist, glaube ich, der RS-Virus, den mein Sohn wieder mit angeschleppt hat aus dem Kindergarten. Aber ich konnte auch eine Woche damit in Mallorca trainieren. Jetzt kann ich mich ein bisschen ausruhen vor Weihnachten. Aber wir sitzen wieder mal hier. Ich glaube, wir saßen ungefähr letztes Jahr fast zum selben Zeitpunkt hier. Und es ist ein Jahr vergangen. Damals haben wir darüber geredet, dass du gerade die Karriere beendet hattest. 3. Oktober 2021, das letzte Profirennen der Münsterland Giro. Und jetzt können wir mal sprechen, wie so das erste Jahr in der Rente war. Zieh mal ein Fazit.
Die Rente abseits der Rennpiste, so kann man sagen. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen zu oft Ja gesagt. Aber auch bei Dingen, die mir auch wirklich Spaß machen. Wie zum Beispiel mit Uvex, wo ich praktisch dafür zuständig bin, das Performance-Material hoffentlich zu verbessern und ja, Verträge auszuhandeln mit potenziellen Teams. Das wurde ja am 16.12. auch gepostet, dass Uvex nächstes Jahr wieder im Feld, im Peloton zurück ist, in der höchsten Klasse. Und da freue ich mich drauf, dass das geklappt hat, weil Uvex ja natürlich auch eine Performance-Marke ist, nicht nur im Wintersport, sondern auch im Reitsport. Und natürlich dann hoffentlich nächstes Jahr auch wieder im Radsport. Und in welches Team es geht, werdet ihr dann am 1.1. sehen. Aber das macht mir besonders viel Spaß, weil ich auch immer schon ein bisschen affin war mit Brillen und Helm und ja, versucht dort wirklich das motivierte Team, was Uvex sowieso ist, dort die auch auf die richtigen Gleise zu stellen, damit das auch ein bisschen zügiger geht und in die richtige Richtung geht. Dann ja, so beratende Maßnahmen oder beratende Funktionen habe ich übernommen mit rund um Köln. Mit Ryzen zusammen haben wir eine sehr schöne André Greipel-Linie rausgebracht mit so einem Tribute-Trikot in Grün und in Weiß. Wo ich sehr dankbar drüber bin, weil das wirklich eine sehr schöne Kollektion geworden ist. Und mit Ryzen kann ich mich auch sehr gut identifizieren, weil die Art und Weise, wie sie die Sachen herstellen und mit welcher Transparenz sie das Ganze auch kommunizieren, ist das auf alle Fälle eine sehr schöne Geschichte und freue mich dort mit Ryzen zusammenzuarbeiten. Ja.
Du ratterst das hier so ein bisschen runter. Lass uns mal noch, bevor wir über Ryzen sprechen, nochmal auf Uvex zurückkommen. Du bist ja da in der beratenden Funktion, du bist der Ambassador. Aber öfter dieses Jahr, wenn ich mal irgendwie dich angerufen habe oder dir geschrieben habe, ey, André, hast du Lust, eine Runde zu fahren? Also oft hast du auch Ja gesagt, aber ab und an kam auch, nee, ich bin gerade bei Uvex, liebe Grüße. Was machst du da genau?
Tja, was mache ich genau? Also erstmal habe ich das Material getestet. Da ist natürlich auch sehr viel Material, die einfach eine Benchmark sind im Radsport. Und ich meine, das machen andere Firmen auch. Das haben wir auch gemacht. Ich habe aerodynamische Tests gemacht, um einfach die Uvex-Produkte auch zu testen, in welcher Hinsicht dort was verbessert werden muss. Dann wird ausprobiert, was man am Helm wirklich auch verbessern kann. Und dann versucht man ja vor Ort in Fürth mit den Leuten das Ganze zu besprechen und ja, diese Technologie, die ja auch vor Ort ist bei Uvex, dort kann man natürlich auch anhand von Computeranimationen sehen, was bringt jetzt beim Helm was und warum bringt das jetzt halt nichts. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Bestellung, jetzt gerade vor Weihnachten gab es sehr viele Lieferengpässe. Also ich habe eigentlich, ich bin heute von 16 bis 19 Uhr Fahrrad gefahren im Dunkeln. Aber ich musste heute einfach Fahrrad fahren nochmal, weil sehr viele Bestellungen noch gemacht werden mussten. Im Servicekurs, beim Team sind auch viele Lieferungen eingegangen, die sortiert werden mussten und so weiter und so fort. Also im Großen und Ganzen ja, versucht man eigentlich ja, das Beste dem Team möglich zu machen. Ich war auch im Trainingslager beim Team 4 Tage und habe das jetzt mal aus einer anderen Sicht gesehen, als wenn ich Rennfahrer gewesen bin. Da hat man seine Brille abgeholt und einen Helm bekommen und hat gesagt, ey, cool, gut, gehst wieder aufs Zimmer. Ja. Aber wenn ich dann halt vor 50 Leuten gestanden habe und jeder will eine Brille und einen Helm, da habe ich schon ganz schön rotiert und war auch froh, dann nach 4 Tagen wieder zu Hause zu sein. Dazu muss ich noch sagen, ich hatte noch Corona Anfang Dezember und habe gedacht, ich fahre jetzt mal einen Tag Fahrrad. Und dann bin ich diesen schönen Col de Rat hochgefahren dort und wurde von 4 Profiteams überholt, die mich dann natürlich auch noch erkannt haben. Aber ich hatte wirklich überhaupt gar keine Form mehr. Aber ja, also es gibt viel zu machen bei Uvex und ja, ich freue mich drauf auf die Projekte, die kommen und hoffentlich auch mal negatives Feedback, weil ohne negatives Feedback kann man auch Produkte nicht verbessern.
Ja, ist aber doch auf jeden Fall cool, dass Uvex als deutsche Marke auch wieder nächstes Jahr zurück an der World Tour ist. Du hast es gesagt, ab 1.1. wird man es dann erfahren, bei welchem Team. Müsst ihr euch noch ein paar Tage, wie sagt man, auf die Folter spannen lassen. Und wie war das? Nimm uns mal mit. Du hörst dann deine Karriere auf und dann ist ja das für dich das erste Mal klar, okay, ich habe jetzt keine Teamsponsoren mehr. Ich bin eigentlich frei in meiner Auswahl, gerade jemand wie du, der auch wirklich einen großen Namen hat, eine großartige Karriere hingelegt hat, viele Rennen gewonnen hat. Da standen ja dann bestimmt auch, oder es gab sicherlich viele Marken, die Interesse hatten. Und wie hast du das für dich auserwählt, wo du gesagt hast, okay, das sind die Marken, mit denen ich zusammenarbeiten will. Welche Gründe gab es dazu? Und weil ich glaube, letztes Jahr, als wir den Podcast aufgenommen haben, war das noch gar nicht spruchreif, dass du für Wise und für Uvex sozusagen Ambassador wirst. Jetzt kann man ja mal drüber reden, was hat dich zu der Entscheidung gebracht, zu sagen, und ich glaube, Factor Bike fährst du ja auch noch, wenn ich was vergessen habe, sag's gerne. Wie kam das zustande?
Also eigentlich kamen nur 2 Firmen auf mich zu, die gesagt haben, okay, wir würden gerne nach dem Ende deiner Karriere mit dir zusammenarbeiten. Das war Factor. Für die habe ich leider nicht so viel machen können dieses Jahr, weil ja, alle wissen ja, was gerade los ist, ja. Auch in China, Taiwan und so weiter. Viele Fabriken haben Probleme durch Corona gehabt und das war auch bei Factor so der Fall. Der Eigentümer hatte auch gesundheitliche Probleme, deswegen sind viele Events ja, haben nicht stattgefunden. Und dann kam Uvex auf mich zu, weil ich damals ja bei HTC und T-Mobile bin ich auch schon mit Uvex gefahren und war dort immer schon einer, der die Testhelme gepusht hat und versucht hat, dort mit Uvex zusammenzuarbeiten, da ein gutes Produkt hinzustellen. Und darin haben sie sich auch, glaube ich, erinnert. Die Stefanie Heddenfling aus dem Sportmarketing, das ist die einzige, die dort noch arbeitet von damals. Aber die hat meinen Namen dort ins Spiel gebracht und ja, da habe ich natürlich mir das erstmal angehört und dann habe ich gedacht, okay, das hört sich ganz gut an. Und natürlich sind es dann auch Produkte, mit denen man sich identifizieren möchte. Uvex ist halt deutsche Produktion, alles made in Germany und damit kann ich mich auf jeden Fall sehr gut identifizieren. Und genauso gut ist es auch mit Ryzen, mit der Transparenz, die sie dort an Tag legen. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Vorbild in der ganzen Klamottenindustrie. Und ja, das ist auch jetzt gerade auch, weil es lokal natürlich auch sehr nahe ist mit Köln und man kennt die Eigentümer, daher habe ich auch während meiner Karriere schon mal die ein oder anderen Sachen getestet und die Produkte sind einfach sehr gut und wenn man dort ein bisschen Know-how reinbringen kann, dann freue ich mich, dass ich dort irgendwo helfen kann und ich sag mal, die Produkte werden mit Sicherheit noch besser werden in naher Zukunft und ist auch ein sehr ambitioniertes Team.
Ja, also sehr, sehr spannend. Und du hattest das auch gerade schon kurz erwähnt, dass du auch mit Ryzen deine erste Kollektion rausgebracht hast, die André Greipel Collection. Wie war das für dich? Es wurde ja auch sehr gut angenommen, muss man dazu sagen.
Ja, da muss man, wir haben halt überlegt, was können wir denn machen? Und Ryzen hat halt gesagt, ja gut, klar, würden wir dich halt gerne als Ambassador haben. Aber lass uns doch was Cooles draus machen. Und dann ging es halt los. Das war für mich halt auch alles neu mit dem Design. Und dann war, glaube ich, so Mitte Dezember letzten Jahres, habe ich da mal angerufen und habe gesagt, ja, wollten wir nicht ein Design machen? Und dann hieß es, ja, morgen muss das fertig sein, das Design. Sollten wir uns mal ransetzen. Und dann ging das eigentlich ratzifatzi und ja, die Ideen haben wir zusammengebracht und das wurde alles auf ein Blatt Papier gebracht und ja, die Produkte sind rausgekommen und ich glaube, es ist sehr gut gelungen und erzählt sehr viel. Wer die Trikots jetzt nicht kennt, da sieht man halt die Weltkarte drauf, weil ich auf jedem Kontinent ein Radrennen gewinnen konnte, ist die Weltkarte halt drauf. Und das erste Trikot war halt ein grünes Trikot mit der Limited Edition, wo dennoch die ein oder anderen Sprüche von mir draufstehen. Die Anzahl der Siege, die ich hatte. Und ja, somit ist die Kollektion halt rausgekommen und es wurden auch ja, sehr, sehr viele Trikots und Hosen verkauft.
Und ihr seid ja auch nach Nizza gefahren, um ein bisschen Content zu shooten dafür. Wie ist das dann auf einmal, wenn man, ja, also du bringst deine eigene Kollektion raus, du wirst Ambassador und das sind ja dann auf einmal andere Tätigkeiten, anstatt vorher war es halt tägliches Training und das Radfahren war dein Beruf und auf einmal, ja, so wie da, ich meine Nizza, wenn wir Paris-Nizza das Jahr davor noch gefahren sind, haben wir uns da in den Bergen gequält, um das Zeitlimit zu schaffen und dann kann man ein bisschen entspannter rumfahren und ich glaube aber, du hast mal erzählt, auch ganz, ganz früh aufstehen, um gutes Licht zu haben.
Ja, das mit dem guten Licht, das war wirklich 5 Uhr Abfahrt, also 4.30 Uhr aufstehen, um dann wirklich die ersten Sonnenstrahlen und auch noch das dunkle Licht zu haben, um schöne Aufnahmen zu haben. Dazu muss ich noch sagen, dass ich den ersten Tag hat das Filmteam dort genutzt, um ein bisschen Scouting zu betreiben, wo kann man am besten welches Licht haben, zu welcher Tageszeit. Und ich bin an dem Tag Fahrrad gefahren und bin wirklich ein Jahr vorher die letzte Etappe, du kannst dich mit Sicherheit noch dran erinnern, da wurde das Rennen verkürzt, weil oder der Parcours wurde verändert. Und das war wirklich ja, Anschlag den ganzen Tag und ich bin ein Jahr später, fast exakt denselben Tag, 2 Tage später ist Paris-Nizza dort zu Ende gegangen in diesem Jahr, als wir die Shootings gemacht haben. Und ein Jahr später bin ich dort so piano durch das Tal gefahren und habe es einfach nur genossen. Dort, ich meine, Nizza ist mit Sicherheit vom Verkehr her sehr, sehr hoch frequentiert, aber wenn man dort halt ein bisschen ins Landesinnere fährt, ist eine der schönsten Landschaften, die es gibt als Radfahrer. Und wenn man dort mal ein bisschen mehr nach links und rechts gucken kann, dann ist das auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Aber das war auch eine schöne Zeit mit den Jungs von Ryzen zusammen. Dort ich glaube, 2 Tage haben wir komplett Shootings gemacht am Col d'Ais und an vielen anderen Stellen. Und die Aufnahmen sind halt natürlich auch sehr, sehr gut geworden.
Wir sind gerade beim Thema Wisen und Wisen, eigentlich sollte ich noch für die eine Werbung auch aufnehmen, aber Wisen, coole Marke, bekannt, haben gesagt, wisst ihr, zur Weihnachtszeit, Rick, lass es mit der Werbung sein, also muss jetzt nicht nochmal explizit eine Werbung aufnehmen. Wenn André aber zu Gast ist, sprecht ihr beiden doch mal über das United in Humanity Programm, ein bisschen, was Wisen ja ins Leben gerufen hat. Und das nehme ich sehr, sehr dankend an, denn bei United in Humanity geht es um die gesellschaftliche Bedeutung des Sports. Die Mission ist es eigentlich, durch Sport eine bessere Welt zu schaffen. Sport verbindet uns, um Gutes zu tun. Gegründet, um humanitäre Projekte rund um den Globus zu unterstützen, mit dem Ziel, durch Sport eine bessere Welt zu schaffen. Gemacht für neue Horizonte. Die Vision ist, dass Wisen daran glaubt, dass der Sport diese Welt zu einem besseren Ort macht. Sport vereint uns, verbindet uns als Gemeinschaft, bietet Möglichkeiten, bietet Unterstützung. Wir können als Persönlichkeit wachsen. Und die genaue Mission ist es deshalb, das Ziel, was sie haben, was sie sich gesetzt haben, möglichst vielen Menschen zum Sport, also möglichst vielen Menschen den Sport zu ermöglichen, die es aus verschiedenen Gründen nicht können. Also Menschen, die aus verschiedensten Gründen keinen Sport machen können, denen will Wisen die Möglichkeit geben, Sport zu machen. Ich packe euch den Link dazu in die Shownotes. Wer mehr wissen will, sich darüber informieren will, kann das gerne tun. Aber du, André, bist ja damit involviert. Wie würdest du sagen, United in Humanity, fass das mal in deinen Worten zusammen.
Ich glaube, man, klar ist das ein sehr schönes Projekt, aber wir haben dieses Jahr bei Risen auch die Dienstagsabends-Ausfahrten etabliert. Ja. Und das zeigt natürlich auch, dass Sport, egal welcher Sport es ist, dass Sport einfach verbindet. Und Jung und Alte, jede Altersgruppen kommen dort zusammen und jede Leistungsklassen kommen dort auch zusammen. Und alle haben einen schönen Tag und trinken ein Bierchen danach. Und genauso gut ist es, ist Sport auch eine Chance für viele andere soziale Schichten, dort unterstützend beizutreten, das Ganze unterstützend zu pushen, dass ja viele Flüchtlinge, ich weiß nicht genau, in welche Länder es jetzt wirklich diese Unterstützung gibt, aber es gibt halt viele, die nicht das Geld haben, um in Vereinen einzutreten, die einfach Sportklamotten haben, haben können, um dort Sport zu machen. Und wenn man dort unterstützend helfen kann, dann ist das auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon ein bisschen über deine neuen Tätigkeiten gesprochen, die du so machst, also einfach mal, um die Leute abzuholen und mitzunehmen, was du jetzt beruflich eigentlich so machst, aber beruflich ist ja das eine, mental ist das andere. Wie war es denn für dich eigentlich jetzt so das erste Jahr dann, ja, nachdem das Rad an den Nagel gehängt worden ist und du noch aus Spaß, aus Hobby Rad fährst und nicht mehr für Wettkämpfe? Wie schwer war der Wechsel ins neue Leben?
Also ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil ich ja bewusst aufgehört habe. Ich hatte ja noch Vertrag, also hätte ich auch dieses Jahr noch um die Wette fahren können. Aber das wollte ich einfach nicht mehr. Und ich muss sagen, ich habe, als die Rennen losgingen, habe ich, also man muss ein bisschen ein Stückchen zurückgehen. Also am 31.12. letzten Jahr habe ich erstmal allen Leuten, denen ich irgendwo auf Social Media gefolgt bin, habe ich gelöscht. Weil ich gesagt habe, okay, morgen beginnt ein neuer Lebensabschnitt und wollte nicht immer dasselbe sehen wie die ganzen anderen Jahre auch, sondern wollte mich dort auch ein bisschen inspirieren lassen von anderen Leuten und ich wollte wirklich nur den folgen, den ich auch wirklich folgen möchte und nicht Hinz und Kunz. Das hat gut geklappt, aber als die Rennen dann losgingen, hat man natürlich gesehen, okay, da der gewinnt dort. Aber ich habe wirklich alle Rennen, die ich geguckt habe im Fernsehen, habe ich als Fan gesehen. Mhm. Mit Sicherheit habe ich hier und da ein bisschen mehr Insights gehabt. Aber generell hat es mir super Spaß gemacht, einfach die Radrennen ja, als Fan zu betrachten und ja, dann auch schöne Rennen zu sehen manchmal. Die Flandern-Rundfahrt war, muss man glaube ich hervorheben, dieses Jahr, die war schon genial mit Pogacar und Van der Poel und Van Aert ist natürlich, das sind alles die Aushängeschilder, die der Radsport jetzt hat und da war ich glaube ich auch sehr, sehr es war sehr, sehr gut, dass ich aufgehört habe, weil da hätte ich nicht mehr viel abbekommen.
Ja, du hast es ja auch schon bei dem Interview, was ich gesehen habe mit dem Richie von GCN auf Deutsch, hast du es ja auch gesagt, dass du das Radfahren würde dir fehlen. Also das fehlt dir aber nicht, weil du ja immer noch Radfahren kannst, wann immer du willst. Aber das Rennenfahren fehlt dir gar nicht, das Reinhalten. Und das ist alles für dich Geschichte.
Jetzt erzählst du das so, jetzt kommst du bestimmt gleich wieder mit dem Crossrennen. Ist eigentlich auch eine schöne Geschichte. Also das Rennfahren habe ich überhaupt nicht vermisst. Aber dann kam dieses Crossrennen hier in Hürth. Der Nils hat mich ein bisschen angestachelt und ich habe dann eine Woche vorher in Bonn mir das Crossrennen angeguckt vom NRW Cross Cup hier. Und da ist ja auch Ryzen und Schwalbe sind dort Partner, auch von mir, die das Rennen dort unterstützen oder diese Cross-Serie unterstützen. Und da habe ich mir das angeguckt und da hat das schon ein bisschen gejuckt. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, machst du jetzt eine Tageslizenz oder eine richtige Lizenz? Und dann habe ich schnell eine richtige Lizenz gelöst und bin dann in Hürth das Rennen mitgefahren. Das haben wir als Trainingstiermeisterschaft. Ja. Natürlich warst du nicht dabei und Juri hat auch gekniffen. Aber das können wir im nächsten Jahr nachholen, wenn ich noch schlechter bin. Aber ja, das hat mir Spaß gemacht. Und mit dem Startschuss, muss ich sagen, kamen dann auch hier und da die Ellbogen raus, was ich im Radrennen oft nicht mehr hatte. Aber dort beim Crossrennen war es wieder da. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Natürlich kam mir das Laktat aus den Ohren raus. Aber dennoch, sollte es dabei geblieben sein.
Ja, du stapelst tief. Du hast ja auch gewonnen gegen Nils. Du hast den NRW Cross Cup gewonnen in Hürth.
Ja. Man muss sagen, da waren auch wirklich gute Leute am Start. Und der Dritter geworden ist, der war auch Sechster bei der Deutschen Meisterschaft. Ja. Aber das war natürlich auch unser Parcours. Ne? Es hat nicht großartig geregnet. Das war wie ein Straßenkurs. Nils hatte Glück, dass die Hürden umgefallen sind, weil wir sind alle mit der Räder rübergehüpft, außer Nils, der musste mal absteigen und hat dann immer direkt 50 Meter Loch gehabt nach jedem Mal. Und nachher sind die Hürden irgendwann umgefallen und dann war das natürlich umso besser für Nils. Aber ich glaube, wir haben uns noch ein gutes Battle dort geliefert. Ja. Viele haben gesagt, das war abgesprochen, aber da war gar nichts abgesprochen. Wir haben uns wirklich nichts geschenkt und Nils ist glaube ich jetzt noch sackig und jetzt kann ich ihn immer noch sagen, dass ich auch als Rentner immer noch besser fahren kann als er. Und ich habe mich auch gefragt, warum ich die ganzen Jahre so viel trainiert habe, weil es ging auch mit weniger Training ganz gut.
Das ist immer interessant, ne? Wenn man dann wie war denn das? Ich bin jetzt Mallorca mit Karl Platt gefahren, da haben wir auch da kurz drüber geredet und da hat er genau dasselbe gesagt. Er hat gesagt, als er aufgehört hat, und er fährt ja jetzt auch einfach so aus Spaß nochmal, der ist wohl das Race Across America in so einem Viermann-Team gefahren und fährt natürlich noch Mountainbike-Rennen. Aber vor allen Dingen, er sagt so, eine gewisse Grundfitness hält er auch. Aber er sagt, es ist echt verrückt, der geht mal eine Woche nach Mallorca, trainiert Grundlage, macht vielleicht 2-3 intensive Sachen. Und er sagt, eigentlich hat er gefühlt eine gute Form. Und gesagt, wenn er das vorher gewusst hätte, wie er sich da auch immer noch als Aktiver gestresst hat im Training, schon interessant, dass die Form da so ein bisschen bleibt noch.
Ja, manchmal ist weniger halt mehr. Ne? Ich muss sagen, das ist das vielleicht das Einzige, was ich so ein bisschen vermisst habe, dass man so einen Trainingsplan hat. Ja. Und da habe ich auch zusammen mit der Indugo-App, hab ich auch mal mit denen ein bisschen mehr drüber gesprochen, was es für Möglichkeiten gibt. Und auch für mich, um dort wirklich Anpassungen zu machen in der App. Was möchte ich eigentlich erreichen mit meinem Trainingsplan? Und das hilft mir eigentlich ganz gut, dass man dort einen kleinen Guideline hat, was man trainieren kann, um gewisse Fitness, Grundfitness zu erhalten. Und das ist wirklich nicht viel Aufwand. Also ich meine, ich war ja auch mal Profi Und wenn man dann halt eingibt, ja, ich möchte 10 Stunden die Woche trainieren, dann kommen da wirklich sehr schöne Trainingspläne raus und denen kann man ganz gut folgen. Und für mich ist das dann auch immer so eine kleine Genugtuung, ja, wenn man was abhaken kann. Und momentan kann ich diese Trainingswahl nicht ausüben, aber irgendwann ist wieder die Zeit da, dass man zum Training wieder nachgehen kann. Und das hilft auf jeden Fall.
Und es ist ja nicht bei dem einen Crossrennen geblieben in Hürth. Es wurde gemunkelt, dass du auch im Poolheim gesehen wurdest, jetzt letztes Wochenende, bei Minusgraden im Schnee.
Ja, das war so ein bisschen, ich wusste, dass es knapp werden wird, weil ich war noch bei der Hundeschule. und ich habe zum Veranstalter gesagt, wenn ich es schaffe, dann kann ich gerne mitfahren, aber ich kann es nicht versichern. Ja, dann bin ich da angekommen, ich glaube eine halbe Stunde vor dem Start, bin einmal um den Kurs rumgefahren und habe schon gedacht, ach du Scheiße, was ist denn das hier für ein Kurs? Wir hatten ja hier -6, -8 Grad und das war wirklich spiegelglatt. Überhaupt nicht mein Kurs. Und dann habe ich gedacht, komm, fährst du mal die erste Runde mit und guckst, wie es läuft. Ich hatte ja auch Corona, wie ich schon mal gesagt habe. Also die Form ist ganz bestimmt nicht mehr so wie in Hürth gewesen. Aber ich habe mich mit dem Kurs ganz gut angefreundet und war dann zur Hälfte auch auf Platz 3 oder 4. Aber dann ist mir meine Feder in der Pedale gebrochen und bin ich ausgestiegen. Aber es war auch okay, weil die Form war dann doch besser als gedacht.
Ja, ja.
Aber ja, man merkt halt, dass Hürth zu Beginn der Trainingsvorbereitung der Radfahrer war. Und jetzt sind wir schon einen Monat weiter, da sind die alle schon viel fitter.
Ja, ja, verrückt. Aber sonst gab es in diesem Jahr, du hast es gerade angesprochen, Hundeschule, ich weiß es ja als dein Freund, du hast dir einen Hund angeschafft, aber was sind so die größten Veränderungen, seitdem du nicht mehr Radprofi bist? Was hat sich in deinem Leben geändert? Hast du irgendwelche Dinge gemacht, wo du sagst, die wollte ich jetzt endlich mal machen, die konnte ich jahrelang nicht machen, die habe ich jetzt gemacht?
Mein Geburtstag zu Hause feiern.
Ah,
das
ja.
Ist 14 Jahre nicht passiert. Das habe ich dieses Jahr das erste Jahr gehabt, mal den Geburtstag an der Ostsee zu feiern. Das war natürlich sehr schön. Klar, der Hund, das ist auch so eine Geschichte, die war wieder typisch Greipel-Geschichte. Der einen Hund am Strand gesehen hat, das war ein Australian Shepherd, und hab auf eBay geguckt oder auf irgendwelchen Kleinanzeigen, wo es eine Züchterin gibt an der Ostsee, und die haben wir auch gefunden. Einen Tag später bin ich hingefahren, hab mir die Welpen angeguckt, die dann 8 Wochen alt waren.
Ja.
Und dann wusste ich, okay, ich muss nur eins schaffen, ich muss meine Familie dorthin bekommen und dann weiß ich, dass ich einen Hund bekomme. Und genauso ist es passiert, der Baloo ist da. Und ist auf jeden Fall eine sehr schöne Beschäftigung, aber auch eine sehr, sehr gute Ergänzung in unserer Familie.
Ja, das merkt man auch, es macht dich glücklich von außen, das ist sehr, sehr schön. Und du hast es gerade angesprochen, Thema Feiern, mal Geburtstag feiern, auch wenn es mit einem Jahr Verspätung passiert ist, hast du ja noch deine große Abschiedsparty bekommen. Ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich in Kalifornien war im Urlaub, aber ich habe Bilder gesehen und es war ja auf jeden Fall schön, wie dann doch ganz, ganz viele Wegbegleiter aus seiner Zeit den Weg nach Hürth gefunden haben. Ich habe zum Beispiel von meinem Trainer noch Greg Henderson, der ja, sag ich mal, dein Anfahrer bei Lotto war, ein Bild bekommen mit das komplette Lotto-Team war vor Ort, also deine Truppe, Adam Hansen und alle, die dazugehörten, Sibi, Jürgen Rulands, Handy, du. Wie war das, die Party? Nils war, glaube ich, auch nicht da, aber Juri, der da war, hat mir erzählt, das war eine riesengute Party.
Ja, Juri hat ja nicht mal was getrunken, hat trotzdem getanzt, also das heißt schon was, dass es auf jeden Fall eine gute Party war. Da muss man auch nochmal einen großen Dank sagen an alle Involvierten, natürlich meine Frau an erster Stelle, die das Ganze heimlich organisiert hat. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn es direkt nach Ben meiner Karriere gewesen wäre. Aber auch in diesem Jahr, glaube ich, waren alle froh, dass es stattfinden konnte. Und ich habe mich auch wirklich gefreut, dass so viele da waren. Und alle haben gesagt, das war eine Mega-Party. Wir hatten eine Live-Band. Wir hatten einen Lars Buck, der eigentlich der Entertainer himself war. der aller bei Laune gehalten hat und Probleme hatte, sein Hemd anzubehalten. Und am Ende hat er sowieso über Körper freigetanzt. einen Tag später musste ich noch mit Wassereimern über den Parkplatz laufen, weil hier und da einer was verloren hatte. Ich glaube, das sagt viel über die Party. Ich habe gestern gerade noch die letzten Boxen weggeräumt, habe noch das eine oder andere Geschenk gefunden. Aber generell könnte man jedes Jahr machen. Eine Party. Also es ist, kann ich jedem wirklich nahelegen, dass man das eigentlich viel zu wenig macht, mit guten Kumpels was zu feiern.
Ja, wir haben es noch nicht mal geschafft, unseren Trainingstier Off-Season-Abend oder Weihnachtsfeier. Ich war heute zusammen mit Nils von Mallorca, zusammen im Flieger, zufälligerweise. Und da haben wir noch gesagt, wir hätten ja wenigstens mal auf den Weihnachtsmarkt gehen können. Aber du bist ja jetzt auch ab morgen oben wieder in Rostock, wo du Weihnachten feiern wirst, in deiner alten Heimat. Und Juri ist, glaube ich, auch gar nicht da. Aber irgendwas müssen wir uns nochmal überlegen, dass wir das nochmal irgendwie nachholen.
Ja, ich habe jetzt ja Zeit. Das liegt ja an euch. Du bist die ganze Zeit unterwegs gewesen. Und ich glaube, dann war ich ein Wochenende nicht da, wo es hätte klappen können. Aber gut, das, so ist es halt, wenn die Trainingsvorbereitungen wieder stattfinden, dann hat der Sport natürlich Priorität.
Ja, also kommen wir wieder zurück zu dir. Kann man so von außen jetzt zusammenfassen, du bist, ich glaube, ich habe auf Strava geschaut, du hattest ja jetzt trotzdem noch irgendwie 16.000 Kilometer oder so hast du noch gefahren, ne? Doch gar nicht mal so wenig.
Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt. Ne?
Doch gar nicht mal so wenig. Und du bist trotzdem noch einfach aus Spaß viel Rad gefahren, hast bis deinen neuen Jobs als Ambassador nachgegangen mit deinen Partnern, hast da reingeschnuppert. Und gibt's irgendwie große Erkenntnisse nach dem ersten Jahr, wo du sagst, alles richtig oder fühlt sich das alles richtig an? Oder auch wenn man vielleicht in die Zukunft blickt, wir haben jetzt viel über das letzte Jahr geredet, würdest du sagen, ich mache einfach genauso weiter? Also ich hatte eine schöne Karriere, die war stressig. Ich sehe es ja zum Beispiel bei meinem Papa, da ist es ja auch ähnlich gewesen, dass der in der glücklichen Lage war, auch finanziell, sage ich mal, das ist ja bei den wenigsten Radprofis nur der Fall, dass man dann aussorgt, im besten Fall so, aber dass man einfach nur aus Spaß noch ein bisschen arbeitet. Würdest du sagen, du gehst da in eine ähnliche Richtung oder sagst du, nee, ich habe auch schon Bock, schaut man zum Beispiel mal nach Rolf Aldag oder so, Leute, die auch wirklich in leitenden Funktionen nochmal irgendwo weitermachen wollen, hast du dir da Gedanken gemacht?
Ich habe auch, macht man sich Gedanken und natürlich wollte ich dieses Jahr nutzen, um herauszufinden, was möchte ich in der Zukunft machen. Also ich möchte nicht zu Hause auf der Couch sitzen oder nur Fahrrad fahren, sondern ich möchte schon meine Aufgaben haben und ich muss sagen, sportlicher Leiter ist nicht wirklich das, wo ich glaube, das würde mir gefallen in naher Zukunft oder auch in 10 Jahren. Ja. Das habe ich bei der Türkei-Rundfahrt zum Beispiel gemacht, Antalya-Rundfahrt. Und ich muss sagen, das ist nicht wirklich meins. Die Geduld habe ich manchmal nicht. Ne? Wenn man den Rennfahrern was sagt und das passiert dann anders als gedacht, dann ist das ein bisschen verschwendete Zeit. Also ist, glaube ich, anders, wenn man in ein sehr organisiertes Team geht. Dann ist das mit Sicherheit eine andere Geschichte. Aber es ist auch ein sportlicher Leiter, ist halt nicht mehr das, was es früher war. Ne? Jetzt gibt es Veloviewer und das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, was man dort nach den Etappen und vor den Etappen machen muss. Und wenn dann Fehler passieren, dann liegt das manchmal vielleicht auch an mir. Also es ist sehr viel Verantwortung, was man dort als sportlicher Leiter hat. Also das ist nicht das, wo ich mich sehe in den nächsten Jahren. Aber generell gibt es hier und da Möglichkeiten, dem Radsport weiterhin verbunden zu sein. Ja. Und mit Sicherheit wird man mich hier und da auch sehen.
Ja, ich freue mich drauf. Du hast ja sogar einen Ironman gemacht.
Nee, ich habe keinen Ironman gemacht.
Doch,
Triathlon habe ich gemacht.
Ja gut, das ist, siehst du, guck mal, so gut kenne ich mich aus, dass ich Ironman und Triathlon gleichsetze. Also du hast einen Triathlon gemacht.
Ja, ich wollte einen Ironman machen und dann habe ich einen Schwanz eingezogen, weil ich gemerkt habe, dass das einfach zu anstrengend ist. Beziehungsweise hat das was damit zu tun gehabt, dass ich einen Hungerast hatte.
Ja.
Und ich mir dann gesagt habe, warum mache ich, will ich eigentlich jetzt einen Ironman machen? Ich habe die ganze Zeit Leistungssport gemacht und ich habe da einfach jetzt keine Lust mehr dafür so zu trainieren. Ja, und dann bin ich hier in Köln, weil ich ja von rund um Köln sportlicher Leiter bin und dieselbe Agentur macht auch den Triathlon hier in Köln. Und die haben mich immer ein bisschen gedisst, dass ich ja ein Event selbst mitmachen muss. Und dann hatte ich die Möglichkeit Marathon oder den Triathlon. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich den Triathlon mit. Und ja, das war schon eine sehr schöne Erfahrung. Und mit Sicherheit auch, also am Nachmittag danach lag ich auf dem Sofa, den Tag danach lag ich auch noch auf dem Sofa. Also ich habe mich auf jeden Fall nicht geschont an dem Tag. Es hat Spaß gemacht. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Respekt jetzt für Triathleten. Weil, wenn man das jetzt mal am eigenen Körper wirklich erfahren hat, was das für eine Leistung ist.
Ja, du bist ja Sechster geworden und hast die Altersgruppe geworden.
Achter, ja, da waren nicht viele in meiner Altersklasse, glaube ich. aber gesamt war ich Siebter oder Achter, ja.
Ja, krass. Ne, also kann man ja, wenn man jetzt so redet, fällt es mir auch wieder auf, dass du ja sportlicher Leiter bei der Türkei-Rundfahrt, dann Triathlon gemacht. Also eigentlich hast du ja schon richtig, richtig viel ausprobiert dieses Jahr. Und haben wir irgendwas vergessen?
Mir fällt jetzt eigentlich nichts ein. wie gesagt, also es gibt mit Sicherheit sehr viel, was man weiterhin ausprobieren kann, aber man muss auch Nein sagen und man muss sich dann jetzt auch wirklich nur mit den Dingen beschäftigen, die einem wirklich weiterbringen oder mit denen man sich am besten auskennt, beziehungsweise wo man ja am meisten Spaß dran hat. Und das versuche ich jedenfalls im nächsten Jahr weiterzumachen und zu anderen Dingen Nein zu sagen.
Aber du bist Fallschirm gesprungen mit mir.
Ja, das war auch sehr super. muss man dazu sagen, ach siehst du, genau, da war ich bei der Deutschlandtour als Kommentator.
Stimmt, das haben wir auch vergessen.
Dann wollte ich einen Schwanz einziehen und ich habe wirklich Angst gehabt vorher, weil ich gedacht habe, es gibt viele Dinge in meinem Leben, die ich gerne machen möchte. Dazu hat Fallschirmspringen nicht gehört. Bungee-Springen auch nicht.
Nee.
Aber ja, es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung und ich bin dann am Ende sehr, sehr froh gewesen, es gemacht zu haben. Du bist anders aus der Geschichte rausgekommen. Du hast ja Schiss, du willst es nicht nochmal machen, aber ich muss sagen, es war eine sehr schöne Erfahrung, weil man einfach in diese Grenzerfahrung als Person noch gar nicht gekommen ist und wie der Körper in dem Moment reagiert, das sind Gefühle, die kann jeder nur selbst erfahren, wenn man das macht. Und ich gehe davon aus, dass ich es nochmal machen möchte.
Cool, ja. Wir sind wirklich, du hast es gesagt, du hattest davor ein bisschen Angst, ich hatte Vorfreude. Und als wir wieder auf dem Boden waren nach dem Fallschirmsprung, war auch eine sehr coole Erfahrung, weil wir natürlich zusammen im selben Flugzeug hochgeflogen sind und ich dann zuerst raus, so zu zweit. Und als wir unten gelandet waren, warst du voller Glücksgefühle und warst am Jubeln. Und mir war brutal schlecht. Und ich hab gesagt, ey, das erste und letzte Mal, das brauche ich nicht nochmal haben. Aber ja, war auch auf jeden Fall für mich eine Erfahrung.
Mhm. Aber für alle, da gibt es ja auch ein Video.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin als Zweiter rausgesprungen, aber das war wirklich kein schönes Bild, was ich dort gesehen habe, als du als Erster rausgesprungen bist und wie schnell das eigentlich auch war und wo ich wirklich gedacht habe, ja gut, ich meine, kommunizieren kannst du jetzt hier oben sowieso nicht, du hast ja eigentlich keine Chance, jetzt runter und gut ist. War auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, das stimmt, man kann das Insta-Video sowohl auf deinem als auch auf meinem Account gucken und auch fällt mir gerade ein, das Crossrennen, worüber wir geredet haben in Hürth, wo es das Duell zwischen dir und Nils gab, das kann man auf dem Trainingstiere-Account sich auch anschauen, wer da mal Lust hat. Und ja, André, jetzt sind wir so in der Weihnachtszeit, das Jahr geht zu Ende. Ich bin ja sehr klischeehaft ein großer Freund von Neujahrsvorsätzen, also ich bin schon jemand, der sich hinsetzt und seine Ziele niederschreibt fürs neue Jahr und auch jetzt so ein bisschen ja auch schaut, was hat geklappt von den Zielen, die ich mir für dieses Jahr gesetzt habe und was nicht. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du so jemand oder hast du Neujahrsvorsätze? Hast du Ziele fürs nächste Jahr?
Ich habe keine Ziele. Ich habe nur Bilder gesehen, dass mein Bauch gewachsen ist. und der muss nicht größer werden. Also das ist mein einziges Ziel, dass ich irgendwo noch klar fit war, bleiben möchte, gesund bleiben möchte. Das sind eigentlich die einzigen Ziele.
Okay, okay. Und wenn du jetzt nochmal dann, wenn wir das Jahr Revue passieren lassen, die Top 3 Highlights, was würdest du sagen? Ich meine, du hast ja auch mit deiner Familie einen schönen Griechenland-Urlaub gemacht, was man ja vielleicht, okay, das kann man in der Offseason auch machen, aber es war ja gerade nach der Corona-Zeit auch lange nicht möglich, Urlaub zu machen, wenn du das Jahr 2022 Revue passieren lässt.
Meine Top 3. Klar ist, der Urlaub war eine schöne, schöne Geschichte, nach 3 Jahren mal wieder im Urlaub zu sein. Aber war es sehr windig, aber gehört mit Sicherheit zu den Top 3. Dann natürlich der Hund.
Ja, ja.
Das ist eine sehr schöne Ergänzung für uns und für mich natürlich. Der ist der Einzige, der mich, glaube ich, versteht. Gegen 3 Frauen habe ich manchmal nicht so viel zu erzählen und zu lachen. Deswegen gehe ich lieber mit dem Hund spazieren. Und ja, die Party. Das war auch eine sehr schöne Geschichte, ja.
Ja, nee, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und kann man dich, denkst du, ich überlege gerade nämlich nochmal, wir haben ja auch hier mit dem bin ich ja Türkei-Rundfahrt auch gefahren, mit dem Max Briese heißt er, glaube ich, der beim Sauerland-Team auch war, was du gemanagt hast. Wenn wir mal so zu zweit trainieren gefahren sind und wir uns unterhalten haben, merkt man schon, dass, glaube ich, auch dein Herz so ein bisschen an der Nachwuchsarbeit hängt. Wie sieht's da aus in Zukunft? Wäre das, wenn du sagst, sportlicher Leiter ist nicht so meins, was ich auch tatsächlich verstehen kann. Ich bin zum Beispiel jetzt, ich komme ja gerade aus Mallorca die Woche und bin da einen Tag mit Bora gefahren und es war für mich auch schon ein bisschen komisch, in dem Tag, wo ich mit Bora so eine Stunde die Küstenstraße rausgerollt bin, saß Bernie Eisel im Auto und ich dachte mir, klar, Bernie kenne ich ja eigentlich auch nur auf dem Fahrrad oder als guten Typen und wenn man eigentlich weiß, wie schön das auf dem Rad ist, habe ich mir nur gedacht, boah, ich hätte jetzt auch so keine Lust, einfach hier im Auto und halt diese Straße mit 35 km/h lang zu fahren. Deswegen kann ich so diese Aussage völlig verstehen, zu sagen, nee, sportlicher Leiter vielleicht nicht so meins. Das ist ja jetzt nur das Trainingsding. Aber Nachwuchsarbeit, Training, Performance Manager oder einfach ganz klassisch auch. Zachary Dempster ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, der auch bei Israel im Development Team angefangen hat und sich dann hochgearbeitet hat. Ich glaube, jetzt sogar zu Ineos gegangen ist fürs neue Jahr. Thema Nachwuchsarbeit.
Ja, natürlich habe ich immer ein Auge auf Nachwuchsarbeit. Auch mit dem Max Briese, der dieses Jahr sehr viel Pech hatte, aber jetzt auf jeden Fall sehr gutes Training im Winter schon gemacht hat und ich glaube, auf der Winterbahn auch vor Roger Kluge gewonnen hat. Temporunnen und ich glaube, cool. Punkte fahren auch. Also der ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Der wird nächstes Jahr beim Lars Wackernagel bei P&S fahren.
Ja.
Wo uns unsere Wege dann ein bisschen trennen, weil der Lars seine Leute selbst trainiert, ja, was für mich aber auch total okay ist. Aber ja, generell wird es weiterhin so sein, dass ich, wenn ich Nachwuchssportlern helfen kann, dass ich auf jeden Fall auch mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.
Ja, und das fällt mir nämlich auch gerade ein, wo wir reden. Du hast ja auch, weil du bist ja auch eher jemand, der so ein bisschen immer tief stapelt, aber wenn man sich den Johannes Adamietz anschaut, der jetzt zu Lotto Destiny oder wie die heißen nächstes Jahr geht, bei dem Wechsel hattest du ja auch deine Finger im Spiel. Also ich glaube, da kann er sich auch bei dir bedanken.
Ja, gut, klar. Man hat natürlich seine Kontakte. Also das war auch nicht das einzige Team, mit dem wir halt dort gesprochen haben. Aber man möchte natürlich auch den Fahrern in ein Team irgendwo dort reinbringen, wo man ihn auch sieht, wo er sich mit der Art und Weise, wie er Rad fährt, dort auch einbringen kann. Und da war Lotto auf jeden Fall das richtige Team und meiner Meinung nach hat der Johannes Adamietz auch das Ganze verdient gehabt, dort einen Profivertrag überhaupt zu bekommen, weil ja, wie man bei der Deutschlandtour auch gesehen hat, war er einfach mit dem Talton von Lotto Kernhaus einer der besten Conti-Fahrer oder der beste Conti-Fahrer in der Deutschlandtour, die auch sehr gut besetzt war in diesem Jahr. Ja. Und bei der deutschen Bergmeisterschaft hat man auch wieder gesehen, dass die beiden einfach sich dort duelliert haben und beide eigentlich das Potenzial eines guten Profis haben. Und ich freue mich, dass es für den Johannes geklappt hat und ich hoffe, dass er sich gut entwickeln kann dort bei Lotto.
Ja, ja, ich drücke ihm die Daumen und das zeigt ja eigentlich auch wieder so ein bisschen, ich bin gestern mit dem Miguel Heidemann zusammen Rad gefahren, länger und da muss man auch sagen, das ist sehr, sehr schade, dadurch, dass das Team B&B ja jetzt so kurzfristig in die Brüche gegangen ist, ist der auch noch auf Teamsuche, so spät im Jahr und hat trotzdem gesagt, ey, mehr als mich anbieten und mich fit halten kann ich auch nicht. Ich fahre nochmal auch auf eigene Kosten nach Mallorca ins Trainingslager und habe lang mit ihm geredet und ich glaube, wer sich ein bisschen mit Miguel beschäftigt hat, der weiß auch, dass der war ja 2021, letztes Jahr, glaube ich, Vize-Deutscher Meister im Zeitfahren hinter Toni Martin. Hat jemand, so wie Nils, der ein super Zeitfahrer ist, hinter sich gelassen und ist dieses Jahr auch die WM gefahren und ich habe mit ihm geredet und ich sag mal, zum Glück hat der eine Berufsausbildung als Ingenieur gemacht. Also das haben ja auch die wenigsten, also Respekt an den, dass er das überhaupt gemacht hat. Aber der steht jetzt auch gerade so ein bisschen da und sagt, ey, auch wenn ich als Ingenieur irgendwo anfangen kann, blutet mein Herz gerade, weil irgendwie, bevor es so richtig losgeht, oder ich hatte jetzt gerade das Gefühl, meine Karriere geht so richtig los und jetzt ist es schon wieder vorbei gefühlt, weil alle Teams zu sind und das alles so spät ist, kann einem das natürlich nur leid tun und da kann ich auch nur dem Miguel die Daumen drücken, dass es dann noch irgendwo weitergeht für ihn. Aber es bringt mich immer wieder zu der Überlegung, dass es eigentlich so schade ist, dass in Deutschland so ein gutes Pro-Conti-Team fehlt. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade in die Schweiz rüberschaut, wo auch Fabian Cancellara ja mit dem Team Tudor ein neues Pro-Conti-Team aufgemacht hat, wäre das ja eigentlich in Deutschland auch was, was sehr wünschenswert wäre, weil ich glaube, wenn man das Team Bora Hansgrohe anschaut, haben wir ein super World-Tour-Team, ein deutsches, und wir haben ganz viele tolle Talente, die in der Bundesliga fahren, die in den Kontinentalteams fahren, aber die Entwicklung der letzten Jahre zeigt ja, dass es wirklich immer nur ein, zwei Leute pro Jahr schaffen und die meisten nicht. Und auch jemand wie John Knolle habe ich jetzt diese Woche in Mallorca kurz gesehen, hat die Bundesliga gewonnen und ist fast eigentlich egal, wenn man ehrlich ist. Damit kann man sich bei einem World Tour Team nicht so wirklich mit bewerben. Pro Conti Team fehlt irgendwie so ein bisschen.
Ja, definitiv. Also wir haben, glaube ich, 8 Conti Teams in Deutschland. Ja. Wenn dort irgendwo eine Fusion stattfinden würde und man dort gebündelt irgendwo versucht, ein Pro-Conti-Team aufzumachen, das wäre natürlich das, was in Deutschland benötigt ist, gerade als Sprungbrett für viele junge deutsche Talente. Und die Bundesliga ist halt auch nicht mehr so, wie sie damals war, als ich noch Bundesliga gefahren bin. Da war die Bundesliga eigentlich so die stärkste die stärkste Rennserie in Europa mit. Und wenn du dort als unter die Top 5 gekommen bist, dann haben viele Profiteams danach geguckt. Und das ist halt schade, dass der deutsche Radsport halt nicht mehr dieses Ansehen hat und man mit einem Bundesliga-Gesamtsieg keinen richtigen Profivertrag bekommt. Jetzt ist der Jürgen Knolle, glaube ich, bei Vorarlberg untergekommen. Okay. Was auch ein sehr, sehr gutes Team für ihn ist. Und mal gucken, wie er sich dort weiterentwickelt. Bei den österreichischen Rennen, die sind ja auch nicht immer super, super flach. Aber ich hoffe, dass er dort einen weiteren Schritt machen kann, damit er in die richtige Profiszene aufsteigen kann.
Ja, kann man definitiv nur die Daumen drücken. Und wie sieht es bei dir aus in der Zukunft, André? Wir haben darüber geredet, du bist zweimal Cross gefahren, aus Spaß. Hast du auch einen Triathlon gemacht? Es gibt ja, die Gravel-Szene ist groß im Kommen. Man hört, Alejandro Valverde will vielleicht ein paar Gravel-Rennen nächstes Jahr fahren. Wir haben jetzt immer nur über Nachwuchsarbeit und Trainer und sportliche Leiter geredet, aber ich glaube, jeder, der dich kennt, weiß auch, dass du irgendwo tief in dir drin, vielleicht ist, ich glaube, das ist auch das, was uns am meisten unterscheidet. Ich fahre auch leidenschaftlich gern Rad, aber also Rennen freiwillig würde ich niemals fahren mehr, weil ich einmal aufgehört habe. Und du hast ja dann aber doch noch Bock zu fahren. denkst du, dass du vielleicht auch nächstes Jahr dich nochmal irgendwo ausprobierst? Also, oder ich sag mal, es ist ja eigentlich auch das Schöne, wenn man aufgehört hat, dass man nicht mehr sich diesem Leistungsdruck selber, muss man dem sich nicht auferlegen, aber wenn man sich so hier so ein Unbound in Kansas anschaut, die großen Gravel-Rennen oder so ein Belgium Waffle Ride, juckt's da auch, einfach zu sagen, so ein bisschen die Abenteuerlust gepaart mit mal was Neuem?
Mit Sicherheit hätte ich mal Lust auf so ein Gravel-Rennen, aber nicht ambitioniert, sondern einfach mal dabei sein. Den Triathlon mache ich auf jeden Fall in Köln wieder. Und dann habe ich gehört, dass am 21. Juni in diese Midsommernacht, da hat der Walter Bottas hat dort einen Gravel-Rennen.
Stimmt, ja.
Da hätte ich, glaube ich, Bock drauf, weil das ist immer so eine Sache, die ich schon mal machen wollte, dass ich so zur Midsommernacht dort irgendwo in skandinavischen Gefilden unterwegs sein wollte.
Ja.
Und vielleicht ist das eine gute Sache, dass man das im nächsten Jahr in Angriff nehmen kann, weil Zeit hätte ich ja.
Ja, ne, siehst du, haben wir doch schon nächstes Jahr Midsommernacht, habe ich auch schon von gehört, von dem Gravel-Rennen. Cool. Ich glaube, da wirst du Paul sehen. Der hat mir auch schon davon erzählt. Paul Ripke, der will da auch unbedingt, glaube ich, mitfahren. Der hat da auch Bock drauf.
Wie lange ist denn das? Ich hab nur davon gehört und habe mich damit noch nicht weiter beschäftigt.
Ich weiß nicht genau. Ich weiß nur, dass der Valtteri das natürlich dann zusammen mit der Tiffany, seiner Freundin, organisiert. Die ist ja sehr viel im Gravel-Bereich unterwegs, fährt viele Rennen, ist ja auch sehr erfolgreich. Und ich glaube, das wird wie bei jedem Gravel-Rennen sein, dass du da dich in verschiedenen Längen und also verschiedene Stufen anmelden kannst. Ist ja beim Unbound oder so auch so, dass du wirklich die 200 Meilen fahren kannst, was ja 300 Kilometer oder über 300 Kilometer sind, so richtig krank. Aber du kannst natürlich auch so ein bisschen menschlichere Varianten fahren. Naja, wir werden es sehen. Jetzt steht erstmal die Weihnachtszeit an. Ess nicht zu viel Braten, dass der Bauch noch größer wird. Vor allem Braten, ganz meine ich natürlich. Und steht da irgendwas Besonderes an in der Weihnachtszeit? Habt ihr irgendwelche besonderen?
Nee, nichts weiter. So wie alle Jahre, dass das auch immer stattgefunden hat. Ich versuche hier und da ein bisschen Fahrrad zu fahren.
Ja.
Das Wetter soll ganz gut sein. Aber sonst generell ist eigentlich diese Woche zwischen Weihnachten und Neujahr auch wirklich für die Familie da. Ich habe früher mal gesagt, wenn alle diese Festiv 500 gefahren sind und alle dort total heiß waren, da habe ich gesagt, ja, ich bin das ganze Jahr am Radfahren, dann muss ich das nicht zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich glaube, dass ich das dieses Jahr auch genauso machen werde, weil jetzt war es doch schon nochmal ganz schön viel stressig und freue mich morgen dann an die Ostsee hochzufahren.
Kannst du noch schwimmen gehen um die Jahreszeit da? Gehst du noch ins Meer?
Mit Sicherheit kannst du schwimmen gehen, aber ich mach's nicht. Also
nee, ist so kalt.
Dort war es auch sehr kalt, aber ich glaube, so 3-4 Grad hat die Ostsee jetzt momentan. Also okay, es gibt mit Sicherheit am 1.1. gibt es wieder die Anbaden.
Anbaden.
Da gucke ich immer sehr gerne zu, weil es ist schon ganz lustig und schon beeindruckend, dass dort so viele ins Wasser gehen.
Ach, verrückt, ey. Ja, das hat mich gewundert, als ich jetzt die Woche in Mallorca war. Wir hatten immer, also eigentlich muss man ja sagen, dass wenn es in Deutschland so richtig kalt ist oder schlechtes Wetter, ist in Mallorca jetzt nicht viel besser, dann hast du vielleicht 10, 12 Grad. Aber jetzt war es unverschämt. Also wir hatten da wirklich jeden Tag 18, 19 Grad. Und ich glaube auch, als ich heute geflogen bin und nochmal die Wetter-App gecheckt habe, solange wie der 10-Tages-Bericht oder 2-Wochen-Bericht ging, sollte das Wetter auch so bleiben, 18, 19, 20 Grad und Sonnenschein. Und wenn man dann Deutschland geschaut hat, war ja immer nur Minusgrade. Also das war wirklich schon sehr, sehr kalt für Dezember.
Ja, aber trocken. Insofern war es okay. Also.
Bist du draußen gefahren, ne?
Ich bin zweimal draußen gefahren, glaube ich. Ne? Also mehr Zeit hatte ich nicht. Also zweimal draußen gefahren. aber dann auch mittags, als es dann nur -1 oder -2 waren. Und dann
geht's ja.
Dann kann man es auf jeden Fall gut aushalten. Und wenn du dann im Wald fährst, dann passt das schon.
Okay. Du, André, vielen Dank, dass du wieder mal den Weg in den Podcast gefunden hast und uns ein Update hier gegeben hast. Freut mich sehr. Hast du noch irgendwelche Themen, die du mit mir bequatschen willst?
Ja, ich finde schon, dass du jetzt hier mal die Zusage machen solltest für das Crossrennen nächstes Jahr in Höhe kenne nicht. weil ich brauche auch noch ein Ziel. Also die Trainingstiermeisterschaft, die muss stehen. Juri Hollmann ist auch am Start. Jetzt fehlst nur noch du. Also da müssen wir noch an deiner Technik ein bisschen arbeiten. Also ich möchte dich da schon mal gern sehen.
Irgendjemand muss ja auch filmen dann nächstes Jahr, wenn ihr fahrt zu dritt. Ich filme dann gerne, weil ich möchte an meiner Linie treu werden. Ich bin ein großer Bekenner der Offseason und wenn die Offseason einmal läuft, da bin ich schwer, da vom Gegenteil zu überzeugen. Und zumal ich in meinem ganzen Leben noch nie ein Crossrennen gefahren bin, wird das schwierig, mich dann mit fast 30 Jahren da noch von zu überzeugen.
Sag niemals nie. Also es gibt viele, die jetzt nochmal in den Crosssport reingehen. Ich glaube, Alejandro Valverde ist auch noch nie in ein Crossrennen bzw. Gravelrennen gefahren und der macht das jetzt auch.
Tanja ist ja auch Crossrennen
gefahren. Tanja, die sah richtig gut aus im Poolheim.
Wirklich?
Die hat Spaß gehabt, die hat richtig gelacht. Ich habe mit ihr abends noch ein paar Bilder ausgewertet, haben uns ein paar WhatsApp hin und her geschrieben. Habe ich gesagt, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, an deine Hürdentechnik, wie du über die Hürden springst. Aber sie hat Spaß gehabt. Ich konnte ja dann zugucken, weil wir im selben Rennen gestartet sind, nur sie ist hinter uns gestartet. Und als ich nach einer halben Stunde draußen war, konnte ich mir das immer angucken und sie hatte die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht, also sie hatte sehr viel Spaß dabei.
Also Spaß ist ja sehr schön, aber
sie hat den Start verpasst.
Ja genau, ich weiß, ich muss noch mit ihr ein Hühnchen rupfen, weil das geht natürlich gar nicht. Wenn sie jetzt hier so ein paar Storys für den Podcast mal mitbringen muss, dann muss ja auch mal was Zählbares auch dabei sein. Und wenn ich dann schon höre, erstes Crossrennen, ich hatte da irgendwie mit dem Überschuh im Beinling verhakt, das hört sich ja an wie kompletter Anfänger. Aber es war voll cool, weil dann konnte ich meine eigene Linie fahren. Hey, du warst halt einfach Letzte, wenn man ehrlich ist. Das ist ja wohl nicht, du kannst auch alleine fahren, fährst auch deine Linie. Also Tanja, wenn du das hörst, mach dich schon mal auf die letzte Folge des Jahres gefasst. Ich habe da einige Fragen an dich.
Also die Insights sind so, ich habe gedacht, ja gut, die sahen jedenfalls sehr eingepackt aus, so wie ich auch. Ich habe gedacht, okay, die sind hier mit dem Radträger gekommen, so wie ich auch. Aber nach dem Rennen habe ich dann gefragt, seid ihr mit dem Rad da? Und dann haben die gesagt, nee, mit dem Auto. Also wenn man dann noch zu spät kommt und man ist mit dem Auto dorthin gekommen, da gehört schon viel dazu.
Ja, Wahnsinn, ey. Naja, und ich sag mal, ich glaube, an der Lust, dass ich mal ein Crossrennen fahre, daran hapert es gar nicht gegen euch, aber ehrlicherweise kann ich auch so ein bisschen die Wattwerte von euch, die ihr da in Hürth gefahren seid, die gehen schon auch nach an einen Berghochstart von der Tour de France irgendwo, gehen die schon in die Richtung, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und ich hab einfach nur Schiss bekommen. Die erste Story von dem, die Juri gemacht hat, da seid ihr, glaube ich, losgestartet und gefühlt seid ihr mit 60 über so eine Wiese gefahren. Und ich war so, ey, wenn ich mich da sehe, dann bin ich irgendwo als Drittletzter biege ich da irgendwo rein.
Das war ja der zweite oder dritte Lauf von der Rennserie und wir haben ja null Punkte. Also wir sind ja hinten aufgerufen worden. Ich habe mich dann rechts ein bisschen vorbeigeschummelt, weil ich gedacht habe, ja gut, hier ist ja Rasen. Wenn ihr nicht auf dem Rasen steht, dann stelle ich mich halt dahin, weil der Start war nicht der beste. Aber das ist Cross ist halt so, dass der Start das Wichtigste mit ist. Und da hatte Nils auf jeden Fall einen besseren Start als ich. Aber da muss man schon ein bisschen die Ellbogen ausfahren.
Ja, aber also es war auf jeden Fall Respekt dann nochmal an euch. Ich glaube, dass ich da irgendwo auf Platz 36 ins Ziel gekommen wäre. Und die Blöße kann ich mir natürlich nicht geben, da filme ich lieber.
Ja gut, aber das kannst du wenigstens gut.
Das stimmt. So, André, jetzt aber wirklich vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Schauen wir einfach mal nächstes Jahr. Wer weiß, was du dann wieder machst. Ob du dann im Mittsommer irgendwo in Skandinavien ein Gravel-Rennen gefahren bist, ob du was für eine Position auch immer zuständig sein wirst. Eins kann man sicher sein, oder eine Sache kann man sicher sein. Du wirst davon hier bestimmt dann im Podcast mal berichten. Vielleicht wieder im Dezember nächsten Jahres machen wir wieder einen kleinen Revue-Talk. Danke, dass du mal wieder dabei warst. Ich wünsche dir jetzt ein frohes Fest. Wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern ein frohes Fest. Und ich glaube, zwischen den Jahren hören wir uns dann nochmal das allerletzte Mal. Tanja und ich machen nochmal eine Parallelweltenfolge. Und die letzten Worte hast du, lieber André?
Ja, ich wünsche auch allen ein frohes Fest, einen guten Rutsch und denkt daran, das neue Jahr beginnt, die Vorsätze zählen und zieht sie durch.
Ciao, ciao.
Macht's gut.